Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Im Mittelpunkt steht wieder ein Abschnitt aus dem Brief des Apostels Paulus an die Christen in Ephesus, und zwar aus Kapitel 2, die Verse 14 bis 22. Diesmal geht es unter anderem um das Verhältnis zwischen jenen Christen, die zuvor Heiden waren, das dürfte auf die meisten Christen in Ephesus zugetroffen haben, und jenen Christen, die wie Paulus aus dem Judentum stammten. Angenommen, ein Mensch würde es darauf anlegen, ein im wahrsten Sinne des Wortes gottloses Leben zu führen. Was müsste er dann tun, um diesen Zustand zu erreichen? Müsste er Gott abschwören, sich an anderen Menschen versündigen, womöglich irgendwelche Verbrechen begehen? Nein, nichts von all dem. Er brauchte einfach nur zu bleiben, was er schon ist, nämlich ein sündiger Mensch, der aufgrund seiner Sünde von Gott getrennt ist. Ein sehr bekannter Vers aus dem Johannesevangelium, der meistens zitiert wird, um die frohe Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus hervorzuheben, dieser Vers spricht auch von der Kehrseite der Medaille, wenn ich das einmal so ausdrücken darf. Denn Johannes 3, Vers 16 lautet: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Hier steht, dass diejenigen, die an Jesus, an Gottes Sohn glauben, nicht verloren werden. Folglich gehören die, die nicht an ihn glauben, zu den Verlorenen. Nun gibt es Christen, die Ihnen eine Anzahl von Bibelstellen aus dem Alten und Neuen Testament zitieren könnten, die darauf hinweisen, dass Gottes Gnade möglicherweise noch größer ist, als der gerade zitierte Vers vermuten lässt. Schließlich ist Gott ja auch gerecht und bezieht alle Gründe, warum ein Mensch nicht zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat, in sein Urteil mit ein. Aber ich warne davor, gewissermaßen nach einem Hintertürchen zu suchen, das uns beruhigt, weil wir meinen, dieses Hintertürchen würde uns einen Weg zum Himmel öffnen, an Jesus vorbei. Sie und ich, die wir das Evangelium von Jesus Christus vernommen haben, zum Beispiel durch diese Sendung, wir sind dazu aufgerufen, an ihn zu glauben. Indem er unsere Sünden auf sich genommen hat und dafür am Kreuz gestorben ist, hat er alles getan, um die Trennung zwischen uns und Gott aufzuheben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, hat Jesus einmal gesagt. Und nun möchte ich überleiten zum Brief des Apostels Paulus, den er an die Christen in Ephesus und Umgebung geschrieben hat. In Kapitel 2 erinnert Paulus sie daran, dass sie, bevor sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, keinen Deut besser waren als all die anderen Menschen um sie her. Als zum Beispiel diejenigen, die in Ephesus den Tempel der Fruchtbarkeitsgöttin Diana besuchten, eines der sieben Weltwunder der Antike. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, schreibt Paulus in Vers 1 an die Christen. Und in Vers 3 bezieht er sich selbst ausdrücklich mit ein, als er bekennt: Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Was Paulus und die übrigen Christen von den anderen unterscheidet, das nennt er in den Versen 4 und 5. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und dann möchte ich noch an Vers 13 erinnern, der in der letzten Sendung den Abschluss bildete. Paulus schreibt: Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Paulus hat die Christen in Ephesus, die zum größten Teil keine Juden gewesen waren, bevor sie Christen wurden, er hat sie auch daran erinnert, dass Gottes Bund mit Israel weiterhin Bestand hat. Möglicherweise standen die Christen in Ephesus in Gefahr, dies zu verdrängen oder ein wenig hochnäsig auf die Juden und auch auf die Judenchristen herabzublicken. Doch Paulus, der selbst ein Jude war, erinnert sie daran, dass sie, Vers 12, zu jener Zeit, als sie noch ohne Christus lebten, ausgeschlossen waren vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Das bekamen die sogenannten Heidenchristen, die nicht aus dem Judentum kamen, auch ganz handgreiflich zu spüren. Dann nämlich, wenn sie den Tempel in Jerusalem aufsuchten. Bis in den Vorhof der Heiden ließ man sie herein, aber dann war Schluss. Geistlich gesehen ist allerdings durch den Opfertod Jesu alles anders geworden. Die ehemaligen Heiden sind aus der Gottesferne in die Gemeinschaft mit Gott hineingenommen worden. Und nun kommen wir in Kapitel 2 zu den Versen 14 bis 17. Denn er, Jesus Christus, ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündet euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Soweit aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 14 bis 17. Den ersten Satz dieses Abschnitts möchte ich noch einmal wiederholen. Denn er, Jesus Christus, ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Frage: Wen oder was hat Jesus zusammengebracht, indem er den Zaun dazwischen, die Feindschaft, abgebrochen hat? Nun, davor war davon die Rede gewesen, dass gläubige Nichtjuden, wenn sie den Tempel in Jerusalem aufsuchten, um den Gott Israels anzubeten, dass sie nur bis in den Vorhof der Heiden vorgelassen wurden. Doch geistlich gesehen ist durch den Opfertod Jesu alles anders geworden. Die ehemaligen Heiden sind aus der Gottesferne in die Gemeinschaft mit Gott hineingenommen worden. Und das heißt nichts anderes, als dass der Zaun, das Trennende oder die Feindschaft, wie es in der Lutherbibel heißt, zwischen Nichtjuden und Juden nicht mehr besteht. Sofern Nichtjuden und Juden Jesus Christus als ihren Erlöser annehmen und fortan zu seiner Gemeinde gehören. Denn Jesus ist das Haupt der Gemeinde und zu seinem Leib im geistlichen Sinne gehören bekehrte Juden wie auch Nichtjuden. Jesus Christus ist unser Friede, schreibt Paulus in dem gerade vorgelesenen Abschnitt. Und weil er unser Friede ist, sollen die, die gemeinsam an ihn glauben, miteinander keine Unterschiede mehr machen. Sie wurden eins gemacht in Christus. Wenn Sie, liebe Hörer, an Christus glauben, es spielt keine Rolle, wer Sie sind, dann werden Sie und ich die ganze Ewigkeit miteinander verbringen. Ich finde, da sollten wir uns schon hier auf Erden bemühen, miteinander klarzukommen. Meinen Sie nicht auch? Wenn Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden, dann macht er sie zu neuen Menschen. Fortan sind sie Glieder am Leib Christi. Wir sind in Christus zu einem Leib zusammengefügt worden. Das bedeutet, dass wir jetzt Frieden mit Gott haben und dass wir auch Frieden miteinander haben sollten. Ich weiß, dass es nicht immer leicht ist, Frieden zu halten, aber führen wir uns vor Augen, dass Gottes Versöhnung schon vollendet ist. Deshalb fordert Paulus im 2. Korintherbrief dazu auf: Lasst euch versöhnen mit Gott. Er ist bereit, sie zu empfangen, wenn sie bereit sind, zu kommen. Wenn sie versöhnt werden wollen, dann werden sie in einen neuen Leib eingefügt werden, in den Leib, der aus Gläubigen besteht, und es spielt keinerlei Rolle, ob sie Jude oder Nichtjude sind. Ihre Hautfarbe ist ohne Belang, ebenso ihre soziale Herkunft. Alle sind eins in Christus. Die ursprüngliche Trennung zwischen Juden und Nichtjuden, also zwischen dem Volk Israel, das von Gott erwählt wurde, und den Heiden, diese Trennung war übrigens für eine lange Zeit von Gott so gewollt. Viele Gesetzesvorschriften im Alten Testament dienten dazu, das Volk Israel abzusondern von den heidnischen Völkern und ihren religiösen Vorstellungen. Abzusondern, wie etwa bestimmte Gerätschaften und Gefäße abgesondert wurden zum besonderen Gebrauch im Tempel. Durch Jesus Christus ist jedoch die Trennung zwischen Juden und Nichtjuden, sofern sie an ihn glauben, aufgehoben. Allerdings ergibt sich dadurch eine andere Trennlinie, nämlich die zwischen denen, die zum Leib Jesu Christi gehören, und denen, die nicht dazu gehören. Diese Trennung ist aber nicht beabsichtigt, sondern wird von denen verursacht, die sich nicht durch Jesus mit Gott versöhnen lassen. An die Christen in Korinth schreibt Paulus: Erregt keinen Anstoß, weder bei den Juden noch bei den Griechen, also den Nichtjuden, noch bei der Gemeinde Gottes. Der Friede Jesu soll also möglichst allen zugute kommen, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Wichtig ist mir noch zu betonen, dass die Nichtjuden nicht irgendwie auf den Stand der Juden emporgehoben werden, sondern Gott hat beide durch die Versöhnung, die er ihnen durch seinen Sohn Jesus Christus geschenkt hat, sozusagen auf eine andere, eine höhere Ebene gehoben. Der Kirchenvater Chrysostomus hat es im 4. Jahrhundert so formuliert: Paulus meint nicht, dass Gott uns, die wir keine Juden sind und waren, zu ihrer hohen Würde als Angehörige des Volkes Gottes erhoben hat, sondern er hat uns und sie gemeinsam auf eine noch höhere Stufe gehoben. Und weiter schreibt der Kirchenvater Chrysostomus: Stellen wir uns vor, es gäbe zwei Standbilder, eines aus Silber und das andere aus Blei. Und dann werden beide abgeschmolzen und beide werden dabei golden. So ist es, wie Gott aus den Juden und den Nichtjuden durch Jesus Christus eins gemacht hat. An diesem Punkt, liebe Hörer, möchte ich betonen, dass ich nicht daran glaube, dass alle Menschen Brüder sind und dass Gott der Vater aller Menschen ist, so wie es etwa in der berühmten Ode an die Freude besungen wird. Seid umschlungen Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt, Brüder überm Sternenzelt, muss ein lieber Vater wohnen. Biblisch betrachtet ist das Unsinn. Jesus hat gesagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und nur diejenigen, die so zu Kindern Gottes geworden sind, können sich als Brüder und Schwestern im Glauben bezeichnen. Brüder und Schwestern im Sündigen waren wir allerdings alle einmal, Juden wie Nichtjuden. Deshalb schreibt der Apostel Paulus, der als strenggläubiger Jude zunächst sogar Christen verfolgt hatte: Was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden wie Griechen, man könnte auch sagen Juden wie Nichtjuden, unter der Sünde sind, wie geschrieben steht: Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. So der Apostel Paulus in seinem Brief an die Römer. Erst wenn Menschen das Gnadenangebot Gottes, die Sündenvergebung durch Jesus annehmen, werden sie zu einer neuen Schöpfung gemacht. Im 2. Korintherbrief schreibt Paulus: Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und diese neuen Menschen bilden den Leib Christi und werden, wie es im Epheserbrief dargelegt wird, zum Tempel des Herrn. Lassen Sie uns kurz bei diesem Bild vom Tempel bleiben. Sowohl die Stiftshütte, die man gewissermaßen als Tempel zum Mitnehmen bezeichnen könnte, wie auch später der Tempel als festes Bauwerk in Jerusalem, sie waren gekennzeichnet durch Zwischenwände, die verschiedene Bereiche voneinander abgrenzten. Es gab den Vorhof, das Heilige und das Allerheiligste. Des Weiteren gab es Bereiche für Priester, für Israeliten allgemein, für Frauen und für Nichtjuden. Doch Jesus Christus hat diese Unterscheidungen aufgehoben. Im Matthäus- und im Markus-Evangelium wird sogar berichtet, dass im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten zerriss, als Jesus am Kreuz starb. Der Vorhang zerriss, wie es wörtlich heißt, in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Dies geschah als Zeichen dafür, dass Gott der Vater diesen trennenden Vorhang nicht mehr haben wollte. ihn von unten nach oben zu zerreißen, das hätten womöglich auch zwei kräftige Menschen fertiggebracht. Aber von oben nach unten, dazu hätten sie auf eine Leiter oder ein Gerüst steigen müssen. Der zerrissene Vorhang macht also deutlich, der Zugang zum Allerheiligsten, der Zugang zu Gott, den Vater, ist jetzt für alle frei, während früher nur der Hohepriester einmal im Jahr diesen Raum betreten durfte. Kommen wir nun zurück zu unserem Bibeltext im Epheserbrief Kapitel 2. Jetzt können wir uns vorstellen, woran Paulus gedacht haben mag, als er davon sprach, dass Christus den Zaun, Vers 14, also die Trennung zwischen Juden und Nichtjuden, aufgehoben hat. Dass Christus aus den Zweien einen neuen Menschen geschaffen hat, Vers 15. Und Christus hat Frieden verkündigt denen, Vers 17, die fern waren von Gott und denen, die nahe waren. Und damit kommen wir jetzt zu Kapitel 2, Vers 18. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Ein kleiner Vers mit einer großartigen Aussage. Ich möchte ihn noch einmal wiederholen. Denn durch ihn, Christus, haben wir alle beide in einem Geist, und zwar im Heiligen Geist, den Zugang zum Vater, also zu Gott, dem Vater. Bildlich gesprochen, Jude und Nichtjude stehen als Sünder am Fuß des Kreuzes auf demselben Fundament. Außerdem haben sie beide durch Christus, das heißt, wenn sie an ihn glauben, gleichen Zugang zu Gott, was ja für jedes menschliche Wesen ein herrliches Vorrecht ist. Im Römerbrief Kapitel 5 hebt Paulus hervor, dass die Rechtfertigung durch den Glauben eine Art Vorteil ist, die jedem offen steht. Wir haben Zugang zu Gott durch Jesus Christus. Und das ist wirklich fantastisch. In den Versen 19 und 20 unseres Bibeltextes lesen wir weiter, »So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist.« Paulus erinnert hier die nichtjüdischen Gläubigen daran, dass, obwohl sie Fremdlinge waren und fern von Gott, ihre jetzige Lage unendlich viel besser ist. Sie sind nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern sie sind jetzt Mitbürger der Heiligen. Oder, wie ich es am Anfang der Sendung ausgedrückt habe, die ehemaligen Heiden sind aus der Gottesferne in die Gemeinschaft mit Gott hineingenommen worden. Der Begriff Heilige bezieht sich hier nicht auf die gottesfürchtigen Menschen des Alten Testaments, sondern die nichtjüdischen Gläubigen sind Mitbürger mit den neutestamentlichen jüdischen Heiligen, also mit den anderen Gliedern des Leibes Christi. Sie gehören gemeinsam zu einem Haushalt, und zwar nicht als Diener, sondern als Verwandte, als Glieder der Familie Gottes. Sie sind Gottes liebe Kinder. Das ist eine neue Beziehung, eine Beziehung, die das Alte Testament nicht kennt. Selbst David, der Mann nach dem Herzen Gottes, wird zum Beispiel im 2. Samuel-Buch von Gott als »Mein Knecht David« bezeichnet. Und auch Mose, mit dem Gott redete wie mit einem Freund, wurde von ihm »Mein Knecht« genannt. Wenn Paulus in Vers 19 des gerade vorgelesenen Abschnitts schreibt, dass die Christen Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen seien, dann ist damit ganz offensichtlich kein Bürgerrecht inmitten des Volkes Israel gemeint, sondern im Himmel. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, schreibt Paulus im Philipperbrief, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Wir sind also jetzt Mitbürger. Wir gehören jetzt schon zum Himmel. Des Weiteren lesen wir in Vers 20 unseres Bibeltextes, wir sind erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten. Das ist wichtig. Es bedeutet nicht, dass die Apostel und Propheten das Fundament bilden, sondern dass sie persönlich das Fundament gelegt haben. Die Frühkirche baute ihre Lehre auf der Lehre der Apostel auf. Deshalb heißt es in der Apostelgeschichte über die ersten Christen, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Über die Identität der Propheten allerdings, die in Vers 20 auch genannt wurden, gibt es unterschiedliche Meinungen. Sind damit alttestamentliche oder neutestamentliche Propheten gemeint? Die Tatsache, dass die Propheten im griechischen Bibeltext ohne Artikel und sozusagen in derselben Rubrik wie die Apostel aufgeführt sind, scheint mir ein Hinweis zu sein, dass neutestamentliche Propheten gemeint sind. Im dritten Kapitel des Epheserbriefes werden wir weitere Argumente für diese Vermutung finden. In Kapitel 2, Vers 20 wird außerdem Jesus Christus als Eckstein bezeichnet. Dass er der Fels ist, auf dem die Kirche gebaut ist, stellt Paulus im ersten Korintherbrief Kapitel 3 deutlich hervor. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Petrus wiederum formuliert es so: Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Das Entscheidende, worauf man hier achten sollte, ist, dass Petrus sagt, dass der Herr Jesus dieser Eckstein ist. Deshalb hat Petrus gewiss auch richtig verstanden, was Jesus meinte, als er zu ihm sagte, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Meiner Meinung nach spricht Jesus über sich selbst, als er von diesem Felsen spricht. Ihr ist der Felsen, auf dem die Gemeinde gebaut ist. Die Apostel und Propheten wiederum waren daran beteiligt, die Gemeinde, die auf dem Felsen steht, mit aufzubauen. In Vers 20 haben wir gelesen, er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Und jetzt weiter ab Vers 21. Auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Denn durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Die Entsprechung zum Tempel des Alten Testaments ist offensichtlich, und doch offenbart sich hier auch ein Gegensatz. Denn zu dem Tempel in Jerusalem gehörten mehrere Gebäude. Ich glaube allerdings nicht, dass sich Paulus hier auf die verschiedenen Gebäude bezieht, wenn er davon spricht, dass der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel. Sondern Paulus meint damit vermutlich, dass jeder einzelne Gläubige in das Gesamtbauwerk eingefügt wird. Denn auch Petrus schreibt, dass wir Steine sind, die in ein geistliches Haus eingefügt und zu einem solchen aufgebaut werden. Paulus spricht also meines Erachtens von der Gemeinde als einem Tempel, der zurzeit im Bau ist. Das ist sehr interessant, weil der Tempel in Jerusalem in der Zeit des Apostels Paulus mehr oder weniger unvollendet war. Denn der zweite Tempel, der nach dem babylonischen Exil gebaut worden war, wurde ab dem Jahr 21 vor Christus unter Herodes dem Großen grundlegend umgebaut und erweitert und schließlich im Jahr 70 nach Christus von den Römern zerstört. Selbst als er zerstört wurde, war er noch nicht fertiggestellt. Die Gemeinde Jesu dagegen ist heute im Bau und sie wird mit Sicherheit eines Tages fertiggestellt werden. Die Gemeinde wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, heißt es in Vers 21 unseres Bibeltextes. Das bestätigt die Tatsache, dass die Gemeinde noch unfertig ist. Und das Bauwerk, der Tempel, verändert sich. Gott nimmt sozusagen totes Material, das tot ist in Übertretungen und Sünden, und gibt ihm Leben. Und die lebendigen, wiedergeborenen Steine werden zum Bau seines heiligen Tempels verwendet. Die christliche Gemeinde, der Leib Christi, wird von Paulus in Vers 22 schließlich als eine Wohnung Gottes im Geist bezeichnet. Denn Gott möchte in der christlichen Gemeinde dauerhaft anwesend sein durch den Heiligen Geist. Dabei bindet er sich selbstverständlich nicht an ein Kirchengebäude oder an ein Gemeindehaus aus Stein. Genauso wenig hat er sich zur Zeit des Alten Testaments an den Tempel gebunden. In einer der letzten Sendungen hatte ich König Salomo zitiert, der zur Einweihung des ersten Tempels betete, Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Jeder unterwiesene Israelit wusste, dass Gott nicht allein im Tempel lebte. An so etwas glaubten nur die Heiden, sondern der Tempel war der Ort, an dem Gott den Menschen begegnete. Zum Beispiel bei Gottesdiensten oder beim Darbringen von Opfern. Entsprechend kann man sagen, der Zweck der Gemeinde als Tempel besteht darin, die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes auf der Erde zu offenbaren. Ja, wenn die Gläubigen sich in einer Kirche versammeln, dann soll die Welt einen Eindruck davon bekommen, dass Gott durch den Heiligen Geist mitten unter den Gläubigen ist, dass er bildlich gesprochen in seinem heiligen Tempel ist. Ja, die Welt sollte es spüren, dass Gott in einem Gottesdienst zu finden, dass er dort gegenwärtig ist. Und das führt mich zu der Frage, ist er denn dort zu finden, in den Gottesdiensten, die in Ihrer und in meiner Gemeinde gefeiert werden? Vielleicht würden sich mehr Leute von der Kirche angezogen fühlen, wenn sie sich sicher sein könnten, dass Gott dort tatsächlich zugegen ist. Zum Schluss dieser Sendung lade ich Sie herzlich ein, auch beim nächsten Mal wieder mit dabei zu sein. Dann erreichen wir das dritte Kapitel des Epheserbriefes. Und da geht es um den besonderen Auftrag, den der Apostel Paulus als Jude von Gott bekommen hat, um die Nichtjuden mit dem Evangelium zu erreichen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.